die klassischen Helden sind Helden, die vor allen Dingen eins wollen, in allem und jedem der Beste zu sein.
Wir, die angeblich aufgeklärte, kritische Intellektuellen, haben unsere stärksten Worte aufgegeben.
Es gibt so einen etwas älteren Begriff in der Psychologie, das nennt sich Archetypus. Und das ist ja der Urheld. Das ist das Elementarste am Heldenbild in unserer Seele.
Die andere Seite hat eine hohe Opferbereitschaft. Sie hat erstens sehr viele junge Männer und sie hat zweitens ein Ethos des Kampfes.
Warum überhaupt Helden? Die postheroische Gesellschaft und ihre Vorbilder. Eine Sendung von Heiner Kiese.
Von der Ägäis bis nach Stalingrad erklingt ein Heldenlied, das Jahrtausende überdauern wird.
Unaufhaltsam schreitet der Kampf in der schwer zerschlagenen Stadt weiter. Der Träger dieses Kampfes ist der deutsche Infanterist. Er, der namenlose Held unserer großen Siege, liegt seit Wochen im Kampf.
Die Bombe ist gelöst. Feindliches Schlagfeuer. Der Kampf auf der Erde geht mit aller Härte und Erbitterung weiter.
Das Seitenruder trägt 56 schwarze Striche, die Siegeszeichen der bisher 56 Abschüsse.
In einem Tatakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale.
Es gibt niemanden mehr zu Hause, der nicht von dem fanatischen Willen beseelt wäre, durch seine Arbeit und durch seinen Siegesglauben dieser kämpfenden Heldenfront würdig zu sein.
Was Wunder also, wenn da nur Gartenzwerge überlebt haben? Denn deutsche Helden müsste die Welt tollwütigen Hunden gleich einfach totschlagen. Dies zeigt unsere ganze Geschichte.
Joschka Fischer, 1982 im Magazin Pflasterstrand, Nummer 133.
Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Der Held, das ist eigentlich eine starke Figur, mehr als ein Mensch. Bei Hegel war er derjenige, der den Zeitgeist verwirklicht, bei Ernst Jünger der Krieger schlechthin. Diesen Helden wollte kaum noch jemand in Deutschland, nachdem in zwei Weltkriegen Millionen einen angeblichen Heldentod gestorben sind. Die Idee vom Heldenopfer für Volk und Vaterland war verbraucht. Helden gab es dennoch, aber sie sollten bitte möglichst friedlich sein.
Wir leben nicht mehr in der Zeit des Odysseus oder des Achill.
Der Historiker und Publizist Rolf Bernhard Essig.
Gleichzeitig sind wir in einer Zeit, die gerade von den Medien her durch Personalisierung bestimmt ist. Das heißt, es geht um Menschen, um menschliche Geschichten, die besonders sind. Und da ist der Held sehr, sehr praktisch. Das ist eben ein besonderer. Damit wird er aber auch für die Werbung interessant und für alle Leute, die irgendetwas auszeichnen wollen.
Stärker, fleißiger, höher. Der Titel des Helden wird schon lange nicht mehr nur denen verliehen, die sich für eine Idee oder Gemeinschaft aufopfern oder für einen höheren Zweck Außergewöhnliches leisten. Inzwischen sind die Ziele und Leistungen der Helden unübersichtlich geworden.
Und so begegnen wir nach so einem Denkverbot, das durch die 68er da war, Helden sind bäh und müssen weg, plötzlich dem Helden wirklich auf allen Kanälen, überall im Alltag, auf dem Schulhof natürlich genauso wie an der Universität, bei der Bundeswehr. Plötzlich sind überall wieder Helden da und auch die stillen Helden, die Vorbilder. Also es ist ein Jokerwort meines Erachtens, das für alles stehen kann.
Hier sind zwei der Pokalhelden von diesem Samstag.
Chesley Sullenberger ist der Held von Manhattan.
Und dann zum Helden des Alltags werden. Feuerwehrleute oder Fluglotsen zum Beispiel.
Die jungen Helden, die ihre Freizeit für andere opfern.
Papa,
ist ein Held.
In jedem von uns steckt ein Held.
Marilyn Manson hat sich bei Österreichs Castingshow Helden von Morgen als Coach verdingt.
Helfer, die sich aus Not und für Geld verstrahlen lassen, sind zwar Helden, aber auch Opfer.
Der Held Karl Theodor zu Guttenberg ist weg. Sie sind die Helden von Berlin.
Wir sind Helden.
Überall Helden, aber je ernster der Zusammenhang wird, desto vorsichtiger wird der Begriff vom Helden verwendet. Und wenn doch, dann oft mit einer ironischen Note. Das schafft Distanz, so wie im parlamentarischen Schlagabtausch.
Herr Brüderle, wo waren denn die Helden der FDP?
Die Frage ist ja, wenn diese Bundesregierung aus lauter Heldinnen und Helden besteht.
Wir haben eine Politik erlebt, die Sie genau für richtig gehalten haben, wo uns Herr Gabriel, Ihr jetziger Parteivorsitzender, erklärt hat, er ist der große Held der Umweltpolitik.
Frauenheld, Maulheld, Pantoffelheld, niemand soll den Helden spielen und doch... Sie alle, die stillen, vergessenen, Alltags- und Wir-sind-Helden, profitieren davon, dass der Begriff fast reflexhaft für Aufmerksamkeit sorgt. Denn er meint noch immer etwas Extremes.
Der echte Held ist ein Mann, aggressiv, setzt sein Leben ein und kümmert sich nicht so sehr darum, ob andere Leute sterben. Ich fand die Definition deswegen gut, weil es eine ist, die lange Zeit Gültigkeit besaß. Es ist tatsächlich was dran, dieses Aggressive, das ist für den Helden im emphatischen, im engeren Sinne doch etwas, was den Helden oft definiert hat.
Achilleus aber wütete weiter unter Kriegern und Rössern, dem Feuer gleich, das eine Stadt in Flammen aufgehen lässt, dass die Rauchsäulen hoch zum Himmel steigen. Geschürt von göttlichem Zorn, der allen Leid, vielen den Tod bringt. So brachte Achilleus bloß Leid und Tod über die Trojaner.
Heißt es in der Ilias des Homer. In vielen Versen schildert der Dichter die blutige Seite des Heldentums. Um der Ehre und Loyalität willen versinkt die Stadt Troja in Schutt und Asche. Am Ende sind fast alle Helden tot. Achill stirbt durch einen Pfeil in der Ferse, Ajax der Große verübt Selbstmord, Agamemnon von Mykene wird von seiner Frau im Bad erdolcht. Das tut dem Heldenstatus keinen Abbruch. Ein Held, das kann nur ein Toter sein. Wehe dem, der sich zu Lebzeiten den Titel gefallen lässt. Dies geht nur im Gedenken, welches mit einem heldengemäßen Begräbnis beginnen muß.
Und als am 10. dann Eos den Sterblichen das Licht brachte, trugen sie den tapferen Hektor unter Weinen und Klagen heraus, hoben ihn auf den Scheiterhaufen und steckten alles in Brand.
Odysseus, dem einzigen griechischen Fürsten, der überlebte, wurde seine glückliche Heimkehr bereits in der Antike hin und wieder zum Vorwurf gemacht, zu lasch und unheldenhaft. Aber ein Held musste mehr können als kämpfen und sterben, sagt Claudia Thiersch, Professorin für alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin.
In Griechenland etwa die klassischen Helden sind Helden, die vor allen Dingen eins wollen, in allem und jedem der Beste zu sein. Was das allerdings heißt, kann unter Umständen durchaus recht verschieden sein. Also es gibt zum einen natürlich den vor allen Dingen körperstarken Achill, es gibt Ajax, der also ähnliche Leistungen vollbringt, aber es gibt natürlich auch den listenreichen Odysseus, der sich auch durch handwerkliche Tätigkeiten auszeichnet.
Die antike griechische Gesellschaft hat fest auf ihre Heroen gebaut. In der politischen Debatte wurden ihr Lebensweg und ihre Taten als ernst gemeintes Argument eingebracht. Ihre Verehrung war wichtig und einte die Menschen im griechischen Kulturraum.
Die Wiedergabe von Heldengesängen ist eine Form von Identitätsstiftung und allein anhand der wirklich sehr breiten geografischen Ausweitung kann man nachvollziehen, wie gesamtgriechisch diese Identitätsstiftung eben tatsächlich war. Dann sind sie natürlich ganz wesentlich vorbildhaft. Das heißt, die Leistungen, die man eben ihnen wirklich zuschrieb, waren auf jeden Fall prägend und zwar keineswegs nur für Aristokraten, die sich teilweise ganz, ganz lotrecht an solchen Tugenden eben wirklich auch orientierten. Also ich denke, an diesen beiden Punkten kann man vor allen Dingen die Funktionalität eben wirklich deutlich machen.
Und im Heldenbild, sagt die Althistorikerin Thiersch, spiegeln sich Unterschiede zwischen den antiken Gesellschaften wider. Während die Griechen vielschichtige Heldenpersönlichkeiten entwickelten, vom brutalen Agamemnon bis zum vielseitigen Odysseus, kultivierten die Römer eine klare Linie bei ihren genuinen Helden, den Exemplern. Die zeichneten sich vor allem durch eine einzige, vervollkommnete Eigenschaft aus, wie Tapferkeit, Treue oder Fleiß.
Wenn man Helden miteinander vergleicht in verschiedenen Gesellschaften, weswegen sind sie eben Helden, in welcher Form werden sie entsprechend auch verehrt, Werden sie religiös verehrt oder gibt es eben mögliche andere Formen? Sind sie eher, sagen wir mal, militärisch konnotiert? Wie zum Beispiel in Rom die Exemplar, ne, die einen sehr starken Bezug zur Verteidigungssituation Roms haben, also wo so etwas wie Selbstaufopferung, die Rettung der Stadt durch den jeweiligen Helden vor dem Feind im Mittelpunkt steht. Wenn man, sagen wir mal, solche Heldenfiguren einfach mal in ihrer kulturellen Besonderheit analysiert, verrät es doch tatsächlich sehr viel über das Funktionieren der jeweiligen Gesellschaft.
Der Ansatz findet auch bei der Betrachtung der heutigen Zeit und ihrer Helden Beachtung. Er soll helfen, aufzuhellen, was das für eine Gesellschaft ist, in der es vor allerlei Helden wimmelt, aber Helden in ihrer ursprünglichen Form mit Skepsis begegnet wird. Und er soll Aussagen über die Belastbarkeit einer solchen Gemeinschaft ermöglichen.
Die am besten funktionierenden und organisierten Staaten, also die Europas und der nördlichen Hemisphäre des amerikanischen Kontinents.
Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler.
Beruhen auf etwas, was ich postheroische Gesellschaften nennen würde, also Gesellschaften, die eher durch Arbeit und Freizeit, aber jedenfalls nicht durch Ruhm und Ehre und Opferbereitschaft integriert sind.
Die Theorie von der postheroischen Gesellschaft fällt in eine Zeit der Umbrüche und Konflikte. Die alten Gewissheiten aus dem Kalten Krieg sind vorbei. Asymmetrische Konfliktszenarien, Terrorkampf und der globale Wettbewerb um Rohstoffe und Einflusszonen verunsichern die Bürger und beschäftigen die Strategen. Das ist eine klassische Zeit für Helden, doch die sind nicht in Sicht, geschweige denn, dass sie von der Bevölkerung herbeigesehnt werden. Münkler ist pessimistisch.
Wir als europäische Staaten gehen in diese Konflikte, ja, sagen wir mal, mit gesellschaftlichen Handschellen hinein. Die andere Seite hat eine hohe Opferbereitschaft. Sie hat erstens sehr viele junge Männer und sie hat zweitens ein Ethos des Kampfes. Und denen kann man allenfalls technologisch gewachsen sein. Aber der Technologie sind Grenzen gesetzt.
Ferngesteuerte Drohnen, weitreichende Raketensysteme und überlegene Luftstreitkräfte sind keine sonderlich heroischen Waffen. Aber sie erledigen ihren Job. Sie sind das Mittel der Wahl, wenn Terrorverdächtige exekutiert oder unliebsam gewordene Potentaten gejagt werden. Das Risiko, die eigenen Soldaten in den Opfertod im Nahkampf zu führen, wird minimiert. Doch wenn eine Gesellschaft Skrupel hat und keine Opfer will, auch nicht bei den anderen, dann ist der Einsatz der intelligenten Fernwaffen nur beschränkt möglich. So viel zum Schlachtfeld. Aber auch im Wettstreit der Ideen fehle es der postheroischen Gesellschaft an Zugkraft. Ohne eigene Helden sei es schwer, die eigene Seite ausreichend zu motivieren. Und wie sollen da die anderen von den Werten der westlichen Welt begeistert werden? Die Problematik treibt nicht mehr nur konservative Geister um. Susan Nyman sieht ebenfalls einen Mangel. Die US-amerikanische Philosophin ist die Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums.
Nachweislich liegt es an einem Mangel an anderen Modellen des Heldenhaftens in unsere globalisierte Konsumgesellschaft. Und das wird abgelehnt. Die Menschen, die Dschihadisten werden, sind nachweislich die bestausgebildet, die klugste, auch die anständigste, die idealistische. Die sehen aber keinen Sinn in einem Leben, wie es von der Konsumgesellschaft vorgemacht werden. Und sie suchen was anderes.
Wir brauchen Helden, sagt sie. Solche, die zu unserer Welt passen und Orientierung in die richtige Richtung geben. Susan Nyman nennt Beispiele. Menschen, die Leid und Unrecht bekämpfen und die sich dafür einbringen, die Welt zu verbessern. Es ist der Moralphilosophin ganz wichtig, dass sie auch Helden genannt werden und nicht etwa nur Vorbilder, damit sie ganz deutlich hervorstechen als Ansporn und Vorreiter. Nur, so befürchtet der Historiker Rolf Bernhard Essig, gibt es da ein Problem, denn für ihn sind Helden vor allem eines: Vereinfachung.
Der Held, der seiner Mission folgt, der ist tatsächlich eine Gefahr. Moderne ist anstrengend. Und man hat irgendwann keine Lust mehr, immer diese Anstrengung des Denkens, Differenzierens, Relativierens, des Absprechens, irgendwelche Kompromisse zu schließen, zu ertragen. Also folgt man dann einem Helden oder einer Heldenidee und hat dann ein besseres Leben, ein getrösteteres Leben.
Entlastung und Passivität, das sind mögliche Folgen des Heldenprinzips und eigentlich genau das, was Nyman nicht will. Aber die Kraft der Wörter ist anziehend in der diskursorientierten Moderne.
Wir, die angeblich aufgeklärte, kritische Intellektuellen, haben unsere stärksten Worte aufgegeben. Worte wie Held, Worte wie Ehre, Worte wie Gut und Böse sogar. Weil wir Angst vor dem Missbrauch haben. Und was daraus folgt, da Worte auch Waffen sind, wir lassen die stärkste Waffen gerade in den Händen derjenigen, die am meisten dazu neigen, sie zu missbrauchen.
Die Philosophin steht damit nicht allein. Starke Begriffe, so der Gedanke, können nicht falsch sein, wenn sie für die richtige Sache verwendet werden.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Schön, dass Sie da sind. Heute die Helden und Heldinnen des Alltags 2011.
Danke.
Die Panther-Stiftung der linksbürgerlichen Tageszeitung Taz zeichnet engagierte Mitmenschen aus.
Wer genau das ist, sehen Sie im Laufe des Abends. Sie kommen alle auf die Bühne.
Bei der Preisverleihung sitzen dort die Helden des Alltags. Darunter sind der türkischstämmige Psychologe Kasim Erdogan, der eine Männergruppe für Migranten eingerichtet hat.
Heute bin ich ein Held von Deutschland.
Die pensionierte Lehrerin Barbara Lüttich, die Analphabeten Lesen und Schreiben beibringt.
Ich musste auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich finde, ich bin keine Heldin in dem Sinne.
Und die guineische Aktivistin Haye Kitakba Kaba, die gegen Genitalverstümmelung kämpft.
Der Preis ist nicht für mich, aber das ist für Team. Das ist für Mama Afrika.
Zuvor in einer monatelangen Anzeigenkampagne in der Taz posierten sie mit einer Schärpe, auf der Held oder Heldin aufgedruckt war. Chefredakteurin Ines Pohl steht dazu.
Es ist ja nicht zufällig, dass die Taz so einen Begriff nimmt. Natürlich will man damit Aufmerksamkeit erreichen, dass wir da letztendlich auch uns in eine Tabuzone wagen. Zumindest in unserem Milieu, sage ich mal. Andere Milieus tun sich leichter, von deutschen Helden zu sprechen und Heldinnen. Nein, die sprechen nicht von Heldinnen, die sprechen dann eher nur von Helden.
So mancher Taz-Leser und manche Leserin ärgerten sich über die Anzeigenkampagne. Einer der Teilnehmer des Wettbewerbs hat sich geweigert, die Heldenschärpe umzubinden. Die Angst vor dem Missbrauch des Helden als Person, Idee und Begriff bleibt beträchtlich. Einen Heldenkult zu betreiben, das ist ein Vorwurf geworden. Fingerspitzengefühl und Zurückhaltung sind angebracht, je kriegerischer der Zusammenhang ist, in dem das Wort Held auftauchen könnte. Ein betongewordenes Zeugnis dieser Vorsicht steht in der Berliner Hildebrandstraße, auf dem Gelände des Bendlerblocks, das Ehrenmal der Bundeswehr, eingeweiht 2009 durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler.
Unsere Gesellschaft tut sich schwer mit dem Gedanken an den Tod. Sie tut sich auch schwer mit Begriffen wie Dienen und Hingabe. Sie tut sich schwer mit der Vorstellung, Opfer zu bringen oder anderen für ihr Opfer zu danken. Darum mutet dieses Denkmal uns etwas zu.
32 Meter lang, 8 breit, 10 hoch, schmucklos und kahl. Die Architektur sorgt dafür, dass gar nicht der Gedanke aufkommt, es ginge um ein Heldengedenken, wenn der über 3200 im Dienst umgekommenen Soldaten der Bundeswehr gedacht wird. Keine Waffen, Bronzekränze oder grimmige Standbilder. Nicht einmal die in Stein verewigten Namen der Toten. Ein Ehren-, kein Kriegerdenkmal. Es strahlt die Nüchternheit einer Garageneinfahrt aus. Die Gesellschaft signalisiert, dass sie keine Kriegshelden will.
Held ist so eine Erhöhung von einer einzelnen Person. Ich glaube, da tun wir uns auch zu Recht schwer.
Oberstleutnant Jared Zimbritzky, Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons 231 in Bad Reichenhall.
Ich glaube, das ist umgangssprachlich, ist es kein gängiger Begriff mehr. Auch bei den Soldaten letztendlich nicht. Ich glaube, so dieser Begriff für Tapferkeit, der da sicherlich mit zusammenhängt, gibt es besser wieder. Auch in einer, sagen wir mal, Abgrenzung zu dem, was ja allgemein üblich so als Zivilcourage bezeichnet wird, lässt sich so Tapferkeit und Held eventuell nicht trennen. Aber er ist nicht mehr gängig.
Der 42-Jährige ist im September 2011 als erster Stabsoffizier mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet worden, weil er sich als Kommandeur in Afghanistan für den Kampf entschieden hatte.
3 Tage haben wir gebraucht, um so eine Strecke von 5 Kilometern über einen Fluss hinüber dann gegen erbitterten feindlichen Widerstand auch wieder nehmen zu können, um zu zeigen, dass es eben nicht funktioniert, dass wir da sind und auch da bleiben.
In früheren Zeiten, den Vorpostheroischen, wäre Sembritzky wahrscheinlich als Held tituliert worden. Entschlossen und erfolgreich im Gefecht. Aber der Offizier, die Vorgesetzten, die Medien, sie vermeiden den Titel. Nicht, weil er durch die vielen Alltags- und Medienhelden entwertet worden ist, sondern gerade weil er das Kriegerische seiner Bedeutung nie verloren hat. Denn wer Held sagt, wählt einen Begriff, dessen Wirkung weit in die Psyche hinabreicht.
Also mit denen werden auch die Geschichten immer ein bisschen spannender, mit den Helden in Geschichten.
Das sind Helden, das sind so Leute, die haben wirklich was geschafft.
So gefährliche Situationen, wo dann eben eine Person über ihren Schatten springt, mehr oder weniger, und dann einfach das Unmögliche schafft.
Eher jemand, der sowas wie übermenschliche Kräfte hat, also sehr auch springen kann oder sehr stark ist, fast unsterblich. Das sind für mich meistens Helden.
Es gibt so einen etwas älteren Begriff in der Psychologie, das nennt sich Archetypus. Also das ist ein Begriff, der ursprünglich von Carl Gustav Jung geprägt wurde. Und das ist ja der Urheld. Das ist das Elementarste am Heldenbild in unserer Seele.
Jaap Dennissen, Juniorprofessor für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, beschäftigt sich mit der Persönlichkeitsentwicklung. Er weiß, mit dem Alter werden Menschen immer differenzierter, auch ihre Vorstellung von dem, was für sie Helden sind. Doch tief drinnen steckt das ursprüngliche Konzept.
Das ist kriegerisch nicht immer, aber es ist immer auch mit Kraft und es ist immer mit Mut und so weiter verbunden. Das sind Heldenbilder, die vielleicht älter sind, möglicherweise auch etwas wirksamer sind und die sich in der Tat unterscheiden von Heldenbildern in der heutigen Zeit, wo vielleicht viele Leute in der Tat so ethische Vorbilder auch zitieren.
Die neuen Helden haben es schwer gegen eine jahrtausendealte Tradition. Das Konzept vom Helden lässt sich offenbar nicht in ein paar Jahrzehnten auf altruistische Retter und Helfer ummünzen. Für viele sind das keine echten Helden. Dazu kommt, dass der klassische Typus auch in der Gegenwart in Kunst, Literatur und Filmen stetig reproduziert wird. Eine heldenlose Zeit hat es nie gegeben, auch wenn sie rücksichtslos, brutal und egozentrisch daherkommen. Sie ziehen uns immer wieder in ihren Bann. Christopher Vogler, einer der maßgeblichen Drehbuchfachleute Hollywoods, gibt ein Beispiel.
This is a colleague of mine. He said he took his grandson to see Star Wars.
Da war dieser Kollege von mir, der mit seinem Enkel Krieg der Sterne in einem der großen Kinos angesehen hat. Und das Kind kam aus dem Kino und sagte, ich fühle mich groß. Das fand ich toll. Das hat seine Vorstellung von dem, was möglich ist, erweitert. Da gibt es diese Einladung, in größeren Maßstäben zu denken. Das ist auch die Idee meines Mentors Joseph Campbell, dass uns Helden vorausgehen und schauen, was möglich ist.
Voglers Lehrer, der Mythenforscher Joseph Campbell, hat bei der Analyse von traditionellen Erzählungen festgestellt, dass ihnen überall auf der Welt ein universales Modell der Heldengeschichte zugrunde liegt. Nach Campbell teilt sie sich in die Stationen einer Reise auf, der Heldenreise. Christopher Vogler hat daraus ein viel zitiertes Strickmuster für Drehbücher entwickelt, The Writer's Journey. In der Heldenreise des Mythos sieht Christopher Vogler eine Blaupause für ganz persönliche Umbruchssituationen. Im Bestehen seines Alltags verhält man sich wie der Held einer Geschichte. Deswegen könne sich der Zuschauer auch so gut auf die fantastischen Abenteuer im Film einlassen, vermutet er. Karriereentscheidungen, Beziehungsstress, Lebenskrisen. Strukturell läuft ihre Bewältigung ab wie
zum Beispiel Frodo Beutlins Abenteuer im Herrn der Ringe. Erst ist noch alles normal, dann... wird man aus dem Althergebrachten herausgerissen.
Der Ring ist erwacht.
Nach einigen Ausflüchten...
Wir tun ihn weg. Wir verstecken ihn. Wir sprechen nie mehr ein Wort darüber.
...wird die Sache in Angriff genommen. Und der Weg in das Neue beginnt. Dort trifft man positive Umstände, Ratgeber...
Du fürchtest dich noch nicht genug. Ich weiß, wer dich verfolgt.
...überwindet Hindernisse und nähert sich dem Konfliktherd an.
Kommt, Hobbitze. Ganz nah an Mordor.
Dort kommt es zur entscheidenden Anstrengung.
Nimm meine Hand!
Es ist vorüber.
Aber die ganze Geschichte ist nicht spurlos an einem vorübergegangen.
Wie knüpft man an ein früheres Leben? Wie macht man weiter?
Selbst wenn einem die Figuren in einem Film zu fantastisch und fern vorkommen, sie nehmen einen doch mit auf ihre Reise. Nicht nur oberflächlich. Und selbst wenn der Held nicht verfängt, meint Vogler, ist sein Schicksal aufschlussreich.
Der Held ist keine Antwort, sondern eine Frage. Er lässt uns nachdenken über außergewöhnliches Verhalten und wie weit man gehen sollte. Ich bin ein wenig skeptisch bei der Heldenidee, denn das kann dir Ärger bringen. Es kann dich umbringen, einen auf Pfadfinder zu machen, sagen wir hier.
Es muss einen ja nicht gerade ums Leben bringen, zu versuchen, ein Held sein zu wollen. Aber es könnte einen ziemlich frustrieren, meint der Psychologe Jaap Dennissen.
Ein Held ist immer ein Idealzustand und man weiß aus Forschungsarbeiten, dass wenn der Idealzustand sehr stark entfernt ist vom Ich-Zustand, dass dann Gefühle der Depression und der Ernüchterung eintreten.
Diese Gefühle können genauso entstehen, wenn sich das große Vorbild oder dessen Heldentat als makelhaft herausstellt. Bei realen Heldenfiguren wird das irgendwann immer eintreten, es sei denn, die unpassenden Teile am Bild des Helden werden ausgeblendet. Sie sind doch Menschen und die sind vielschichtig.
Kein Held ohne Aber.
Mutter Teresa.
Eine Fanatikerin mit Helfersyndrom.
Von Stauffenberg.
Ein putschender Aristokrat.
Che Guevara.
Ein brutaler Taktiker.
Die Greenpeace-Aktivisten.
Geschäftstüchtige PR-Profis.
U-Bahn-Held Dominik Brunner.
Ein streitlustiges Alpha-Tier.
Und 9/11?
Wer waren die größeren Helden des 9. September? Die Todespiloten oder die Feuerwehrleute?
Held oder nicht? Als Vorbilder oder beispielhafte Menschen können sie inspirieren und zum Nachdenken anregen, besonders auch durch die Brüche in ihrer Persönlichkeit. Je mehr sie aber Helden sein sollen, je perfekter und unantastbarer, desto fragwürdiger werden sie. Für die persönliche Motivation sind Helden unsichere Quellen, glaubt Dennissen. Er ist überzeugt, dass es ohne geht. Der Persönlichkeitsforscher setzt auf drei Grundmotivationen, die das menschliche Handeln von Natur aus antreiben.
Das ist Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit. Das sind drei Dinge, die Menschen anstreben und die sie auch glücklich machen. Und das geschieht eigentlich auch unabhängig von Helden.
Diese Grundbedürfnisse sind wahrscheinlich angeboren, genau wie das Streben danach, sie zu befriedigen. Von sich aus, meint der Psychologe, werden Menschen aktiv, weil sie gerne unabhängig sind, sich über ihre Fähigkeiten freuen und weil sie darauf aus sind, mit anderen interessanten Menschen zusammen zu sein.
Nur dann entsteht was Interessantes, dass zwar die Grundform vielleicht ähnlich ist, aber die Erfüllung, die konkrete Erfüllung ist dann von Mensch zu Mensch anders. Also was schaffe ich genau? Welche Eigenschaft entwickle ich? Mit welchen Menschen verbinde ich mich und so weiter? Das ist dann von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich glaube aber auch, dass das Menschen interessanter macht, als dass alle in eine Richtung schauen und irgendeinen Helden anbeten.
Das bevorzugte Modell des Persönlichkeitsforschers passt ausnehmend gut zum Wertesystem einer pluralistischen Gesellschaft. So wird jeder Einzelne zum Macher seines Lebens, selbstverantwortlich, kompetent und sozial integriert. Richtige Helden im ganz ursprünglichen Sinn sind das nie. Richtige Helden mögen faszinierend sein, sie stehen aber immer über oder außerhalb der Gemeinschaft.
Warum überhaupt Helden? Die postheroische Gesellschaft und ihre Vorbilder. Eine Sendung von Heiner Kiesel. Es sprachen der Autor und Helmut Gauss. Ton Andreas Narr. Regie Klaus-Michael Klingsbaum. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011. Am nächsten Montag hören Sie 2056, arm oder reich, was wird aus der Rente? Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragen-Sendungen finden Sie im Internet unter www.deradio.de.